HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Milkova. Wasser ist sein Element, vor allem die Welt unter Wasser. Wenn Tobias Friedrich abtaucht, hat er immer seine Kamera dabei, um spektakuläre Fotos zu schießen. Seine Bilder erzählen Geschichten. Von Schiffswracks, Korallenriffen und natürlich von faszinierenden Meerestieren. Haie, Orcas oder Mantarochen. Was anderen vielleicht Angst einflößt, findet Tobias Friedrich erst recht spannend. Vor wenigen Monaten wurde der Hesse zum Unterwasserfotografen des Jahres gekürt bei einem internationalen Wettbewerb. Was macht für ihn die Faszination mehr aus? Welche Erlebnisse sind für ihn unvergesslich? Und wie erlebt er als Unterwasserfotograf den Klimawandel? Tobias Friedrich ist heute mein Gast in HR Info, das Interview. Tobias Friedrich, wenn Sie als Unterwasserfotograf abtauchen, und das tun Sie ja sehr oft, Sie sind sehr, sehr viel unterwegs im Jahr, was bedeutet die Welt da unten für Sie?
Ich glaube, da finde ich so wirklich meine Freiheit eigentlich. Das ist meine Arbeitswelt unter Wasser und das ist dieses Absinken in die Freiheit und in diese Schwerelosigkeit, das ist eigentlich immer wieder für den ersten Tauchgang so ein tolles Gefühl. Also egal, wo man ins Wasser springt, ist dann dieses Luftablassen der Oberfläche, alles ist beschwerlich an der Oberfläche mit dem ganzen Blei, mit den Tauchflaschen, mit der ganzen Tauchausrüstung und dann sinkt man ab sozusagen unter die Oberfläche und dieses Gefühl dieser Freiheit, dieser Schwerelosigkeit, das ist immer so das, was mich am meisten fasziniert.
Das ist das Tauchen, ne? Aber also die Wesen, die man dann unter Wasser trifft, das ist ja die andere Seite, die auch fasziniert irgendwie.
Absolut, absolut. Ja, das macht ja auch meine ganze Leidenschaft aus, weil ich Unterwasserfotograf geworden bin, diese Tiere unter Wasser zu sehen und dann irgendwann natürlich auch festzuhalten, also bildlich festzuhalten. Und das ist für mich auch ganz fest zusammen verankert, also die Unterwasserfotografie und das Tauchen. Ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht mehr vorstellen, einfach nur tauchen zu gehen, nur des Spaßes wegen. Mir wird da wirklich was fehlen. Also mir geht es tatsächlich auch wirklich, oder meine Leidenschaft macht wirklich auch aus, dass ich während eines Tauchgangs ein gutes Bild machen kann. Ansonsten wäre es für mich auch kein kompletter Tauchgang. Und das wiederum bringt mich vorwärts. Also diese Verlangen danach, immer bessere und schönere Bilder unter Wasser mitzubringen, ist auch so ein bisschen mein Motor, den ich habe dahinter.
Ich habe auf Ihrer Homepage ein Zitat gefunden von Jacques Cousteau. Von Geburt an trägt der Mensch das Gewicht der Schwerkraft auf seinen Schultern. Er ist mit der Erde verschraubt, aber der Mensch muss nur unter die Oberfläche sinken und er ist frei. Das ist wieder dieser Freiheitsaspekt, den Sie schon angesprochen haben. Cousteau war immer schon Ihr ganz großes Idol. Sie wollten auch Meeresforscher werden.
Ja, genau. Oder? Ja, so als Kind wollte ich tatsächlich Meeresforscher werden und habe immer freudig die Abenteuer der Calypso verfolgt natürlich. Mhm. Und daher war es für mich natürlich auch eine gewisse, so eine Connection, eine Verbindung natürlich da, dass ich auch ein Zitat von Cousteau ausgewählt habe für meine Homepage, was ich auch sehr, sehr treffend finde, dass eigentlich genau das für mich das Gefühl ausmacht, unter Wasser zu schweben, unter Wasser zu sein und einfach diese Freiheit zu genießen und auch so von den Sorgen oder von den Problemen über Wasser ein bisschen abschalten zu können in der kurzen Zeit eines Tauchgangs.
Ist es auch so ein bisschen die Stille und die Einsamkeit, die man da unten dann findet?
Das meint man vielleicht, aber das ist weder das eine noch das andere, weil es ist eigentlich unheimlich laut unter Wasser.
Echt?
Also was heißt nicht unheimlich laut, aber man kann auf jeden Fall die Papageifische hören, wie sie am Riff knabbern oder die Strömung spüren und auch die eigenen Luftblasen natürlich, die immer wieder am Rohr vorbeiströmen und man ist natürlich nicht allein. Man ist ja mit den ganzen Lebewesen unter Wasser natürlich auch meistens mit anderen Tauchern unterwegs. Also es ist eigentlich nur selten, dass man da wirklich komplett irgendwo ganz alleine im Meer ist. Also insofern, aber man kann es ja trotzdem gemeinsam genießen mit allen Anwesenden. Also das ist halt das große Gute daran ist, dass man noch nicht oder vielleicht kommt es ja irgendwann mal kommunizieren kann unter Wasser. Das heißt, man hat kein Handy, kein Kommunikationsmittel. Man unterhält sich nicht mit anderen Tauchern, jedenfalls nur über Zeichensprache. Mhm. Und das befreit natürlich auch so ein bisschen von unserer ganzen Kommunikation, die wir über Wasser haben.
Man muss nicht reden den ganzen Tag
ganz
lang.
Genau, ja.
Ich würde Ihnen ganz gerne mal ein paar Begriffspaare geben, um Sie so ein bisschen besser noch kennenzulernen. Sie sollen sich für einen der beiden Begriffe entscheiden.
Okay.
Weiher oder Ozean?
Ozean.
Also so der kleine Teich vor der Haustür in Niedernhausen, wo Sie herkommen, das reizt Sie nicht?
Ja, doch. Da habe ich übrigens auch schon mal Fotos gemacht, in dem Waldsee da von Niedernhausen, bei der Krötenleiche. Aber es ist, aber eine Kröte oder ein Papageifisch ist dann doch irgendwie nicht vergleichbar. Nee, also meine Leidenschaft brennt für, oder mein Herz brennt für die Ozeane.
Grönland oder Südsee?
Oh. Schwierige Frage, das ist beides toll. Es hat beides seine eigene Faszination. Also zum Beispiel Grönland hat natürlich durch die Eisberge was absolut exemplarisches oder was eben nur in Grönland zu finden ist. In der Südsee wird kein Eisberg an einem vorbeitreiben, aber an der Südsee kann man bei wahnsinnig guter Sichtweite Buckelwale fotografieren zum Beispiel. Also das hat beides so was Tolles, dass ich mich nicht entscheiden könnte da diesbezüglich.
Sie waren jetzt in der letzten Zeit häufiger in Island und fliegen da auch direkt nach der Sendung wieder hin zum Filmdreh. Ist das so eine Gegend, die Sie ganz besonders fasziniert?
Ja, absolut. Ja. Ich mache da ein Projekt mit Nautilus Film aus München mit dem Jan Haft zusammen und darf dafür einen Film für mitarbeiten. Und genau das fasziniert mich eigentlich, dass Island eigentlich unter Wasser nicht so sehr bekannt ist. Und das ist ja sehr bekannt für das Land und für die tollen Landschaften, für die Vulkane und auch für eine ganz bestimmte Süßwasserspalte, die so eine Kontinentalspalte, die sich da durch Island zieht. Und die ist auch ganz bekannt weltweit, aber eben die Unterwasserwelt im Ozean ist eigentlich noch nicht so bekannt. Und da haben wir ganz tolle Geschichten jetzt auch gemacht oder sind noch dabei, da im Ozean zu filmen. Und
was genau, kann man da so Besonderes sehen?
Jetzt zum Beispiel, es gibt da im Norden so einen sogenannten weißen Raucher und der strömt ganz viel heißes Wasser raus und lagern sich Mineralien ab und sowas findet man normalerweise immer nur in Kilometern Tiefe im Ozean. Aber jetzt da auf Island ist es eben entdeckt worden, dass in dem Fjord, dass schon ab 15 Meter solche weißen Raucher hochkommen und da drumherum hat sich unheimlich viel Leben angesammelt mit Seewölfen, Seehasen, Seesternen, ganz viele Dorsche, Kelbwald, also auf einem ganz kleinen Raum ganz, ganz viel Leben und das haben wir schon durch etliche Tauchgänge dokumentiert.
Mein drittes Begriffspaar, Korallenriff oder Schiffswrack?
Oh, Sie stellen mir aber auch Fragen, ich kann mich überhaupt nicht entscheiden, ja, weil ich auch beides so interessant finde. Ja. Also ich glaube, nee, da könnte ich mich aber glaube ich eher für Schiffswracks entscheiden.
Das ist ja auch so eine Spezialität von Ihnen, ne?
Ist es jetzt geworden, so ein bisschen ungewollt, gar nicht geplant, aber tatsächlich kann man in Wracks mehr Kreativität fotografisch ausleben als bei Korallenriffen vielleicht. Deswegen habe ich mich da so ein bisschen in den letzten Jahren drauf konzentriert oder ein bisschen mehr gemacht.
Sie sind ja auch vor ein paar Monaten zum Unterwasserfotografen des Jahres gekürt worden. Das war bei einem internationalen Wettbewerb und bei dem haben Sie sich gegen 5000 andere Unterwasserfotografen durchgesetzt und zwar eben mit einem Wrackfoto. Sie haben nämlich das Wrack eines britischen Kriegsschiffs fotografiert, das im Zweiten Weltkrieg im Roten Meer gesunken ist, nicht weit vom heutigen Touristenort Sharm el-Sheikh in Ägypten. Das ist allerdings ein sehr erforschtes und bekanntes Wrack. Sie suchen ja immer so nach dem einmaligen, nach dem besonderen Motiv. Wie geht das zusammen?
Also ich versuche natürlich immer auf meine eigene Art und Weise in so einen Wrack zu tauchen oder mal auf meine eigene Art und Sichtweise in so einen Wrack zu tauchen. Mhm. Und gerade dieses Bild kam zustande, nachdem ich das erste Mal vor 5 Jahren oder so an dem Wrack getaucht bin. Das ist übrigens das berühmteste Wrack auch im Roten Meer. Habe ich ein Bild gemacht und war danach aber nicht so ganz zufrieden mit dem Bild. Oder es hat sich dann über die Jahre so entwickelt, dass ich eigentlich gerne die gleiche Perspektive nochmal hätte, aber durch ein anderes fotografisches Element sozusagen. Also das Beispiel ist jetzt ein Panoramabild. Also da habe ich so 6 bis 7 Bilder gemacht und die dann nachträglich am Computer zusammengesetzt. Und nur durch dieses Panorama konnte ich eben diesen ganzen Cargo-Raum, der sich da unten in dem Wrack befindet, komplett abbilden sozusagen.
Also das sieht sehr, sehr krass aus. Das Schiff war nämlich beladen mit Fahrzeugen, also Jeeps, Panzer, LKW, Motorräder. Ein ganz, ganz breites Panoramabild. Und es leuchtet total schön in Grün- und Blautönen.
Ja, also das Licht reicht unter Wasser von den Blitzen, die in der Kamera sind, einfach nicht so weit, nur so ein paar Meter vielleicht. Deswegen habe ich zusätzlich noch ein paar Lampen links und rechts in den LKWs platziert, um einfach noch mehr Tiefe im Bild zu generieren und damit man noch mehr sieht, was da überhaupt im Frachtraum da so ist. Und das Blaue im Hintergrund sind tatsächlich die Öffnungen vom Cargo-Deck.
Wir haben dieses und eine Menge anderer spektakulärer Fotos von Tobias Friedrich auf unsere Homepage gestellt, auf hrinforadio.de. Das Wrack dieses britischen Kriegsschiffs im Roten Meer, über das wir gerade gesprochen haben, das hat in den 50er Jahren übrigens auch Jacques Cousteau entdeckt, ihr großes Vorbild. Sie wollten ja genauso wie er eine Art großer Meeresforscher werden, in seine Fußstapfen treten, aber zunächst mal ging es ja beruflich in eine ganz andere Richtung. Sie haben im Büro gearbeitet und zwar als Anwendungsentwickler in einer IT-Firma und dann als Projektmanager später. Das Tauchen und Fotografieren lief immer so nebenher als Hobby. Dann ist etwas passiert, ein Schicksalsschlag, der von heute auf morgen alles verändert hat. Sie hatten eine Krebserkrankung.
Ja, genau, ja. Das hat mich so ein bisschen aus dem Leben gerissen. Das passiert eben leider. Und man kann eigentlich auch nur das Beste daraus machen. Ich wusste nicht, ob ich das Ganze natürlich überlebe, aber bisher stehe ich ja noch hier, deswegen bin ich ganz froh. Natürlich und ganz dankbar. Aber hat mich natürlich aus allem rausgerissen, aus der Firma, aus dem Tauchen, aus allem. Hat mich aber, also ich habe daraus gelernt, oder vielleicht nicht daraus, sondern generell, dass man immer das Beste draus machen muss aus einer Situation und auch Situationen nicht ändern kann und einfach mit Tatsachen leben muss. Und genau das habe ich einfach gemacht und es hat mir auch geholfen. Das hat mir auch nochmal zusätzlich zu der Entscheidung geholfen, die sich vorher schon so in meinem Kopf langsam festgesetzt hat, dass ich mich irgendwann ganz gerne mal als Unterwasserfotograf selbstständig machen würde, dass ich keine Zeit mehr verlieren möchte und einfach das umsetze, was ich denke, was ich tun sollte im Leben, und dass man immer noch die Möglichkeit hat, dann doch nochmal was anderes zu machen. Also man kann immer etwas ändern an seinem Leben, wenn man dann nur möchte.
Sie hatten einen Tumor in der Nase, der ist bestrahlt, behandelt worden. Sie gelten als geheilt. Kann man sagen, dass der Krebs für Sie so eine Art Erweckungserlebnis war?
Genau, ich würde es vielleicht nicht so dramatisch beziffern. Also ich würde dem auch ganzen Thema nicht so viel Macht geben, aber es war tatsächlich nochmal so ein Hallo-Wach-Gedanke, um zu sagen, einfach sich mehr darauf zu konzentrieren, was will ich denn wirklich im Leben, und einfach keine Zeit zu verlieren mit Dingen, die man vielleicht nicht so gerne mag oder die einem nicht so gut tun, oder sich auf Dinge bevorzugt zu stürzen, die einem eben gut tun. Und das war eben für mich die Unterwasserfotografie.
Durch die Bestrahlung haben Sie auf dem rechten Auge, glaube ich, heute nur noch eine Sehkraft von 40%, wenn ich richtig informiert bin. Das stört aber offenbar gar nicht beim Fotografieren. Das schränkt Sie nicht ein.
Nee, das ist inzwischen auch schon wieder viel besser geworden, ehrlich gesagt. Also ich habe gerade wieder noch einen neuen Test gemacht.
Oh, super.
Also insofern, aber es ist immer ein stetiger Schaden natürlich auf dem rechten Auge, der bleiben wird. Aber die Sehkraft kommt so ganz langsam wieder ein bisschen zurück. Aber genau, ja. Nee, das ist noch so gut zum Glück alles, dass ich noch ohne Probleme fotografieren kann. Ich hätte ja noch ein anderes Auge, was ich auch nehmen kann zu fotografieren. Aber das ist dann zum Glück kein Problem. Meine größte Sorge war eigentlich immer dadurch, dass der Tumor in der Nasennebenhöhle war rechts, dass ich nicht mehr tauchen hätte können, was natürlich für mich erstmal schlimm gewesen wäre, aber auch nicht unlösbar gewesen wäre. Also ich meine dann, ich hätte natürlich, wenn das die Konsequenz gewesen wäre, um zu überleben, hätte ich es natürlich immer gemacht, das ist ja ganz klar. Aber umso froher bin ich natürlich im Nachhinein, dass ich weiterhin tauchen kann und dass durch die ganzen Operationen eben, obwohl sehr viel Gewebe und Knochen weggenommen worden ist in meiner rechten Nasenhöhle, dass ich weiterhin tauchen kann ohne Probleme.
Sehr beeindruckende Geschichte auf jeden Fall. Tobias Friedrich, Unterwasserfotograf, in HR Info das Interview. Normalerweise finden Sie ja das, was Sie fotografieren, unter Wasser. Jetzt habe ich was für Sie im Trockenen versteckt. Das ist nämlich hier in dieser Kiste drin. Das ist unsere Interviewbox, die jeder Gast bekommt. Die reiche ich Ihnen mal rüber.
Dankeschön.
Und würde Sie mal bitten, einfach aufzumachen und zu gucken, was da drin ist für Sie.
Ja. Sehr cool. Ein Spielzeug-Mini-Hai.
Nee, das soll eigentlich ein Wal sein.
Ach so.
Für die Badewanne.
Ja, vielen Dank.
Was könnte das mit Ihnen zu tun haben?
Da meinen Sie die Buckelwal-Geschichte.
Genau.
Meinen ersten Buckelwal, den ich gesehen habe unter Wasser, war im Sultanat von Oman 2012. Mhm. Und der kam mir so nahe. Bei Hunden wird man sagen, ja, der will doch nur spielen. Aber wenn das so ein 16 Meter langer Buckelwal machen will, der 30, 40 Tonnen wiegt, dann ist das irgendwie nicht mehr so ganz spaßig. Und hat mir dann so scheinbar aus Spaß, aus Spieltrieb, ich weiß es nicht, man weiß es nicht, aber so einen Schlag mit seiner Schwanzflosse verpasst auf meine Hand. Mhm. Gerade als ich ihn fotografieren wollte, was ziemlich weh getan hat. Ich dachte auch zuerst, dass der Handrücken gebrochen wäre, aber hat sich zum Glück nicht rausgekommen. Gestellt. Aber es war tatsächlich relativ knapp, weil wenn er nämlich nur ein paar Zentimeter weiter hinten getroffen hätte, hätte er meine Schläfe getroffen. Das wäre dann wahrscheinlich nicht mehr so schön ausgegangen. Mhm. Aber ich bin auch daraus, aus dem Erlebnis, besser rausgekommen, weil ich auch ein tolles Bild mitgebracht habe. Zum Glück.
Ja, das finde ich irgendwie, hat man nicht in diesem Augenblick Todesangst? Aber nein, was machen Sie? Sie schießen auch noch ein geniales Foto.
Ja, bringt ja nichts zu sagen, ich habe jetzt Angst, ich mache nicht weiter.
Ich glaube, ich wäre gestorben.
Also ja, natürlich war das auch für mich beeindruckend und ich hatte natürlich auch sehr viel Respekt vor dem Tier, das darf man natürlich nicht vergessen, aber da kommt eben der Fotograf in mir durch, dass ich sagen wollte, nee, ich will jetzt unbedingt noch dieses eine Bild haben, was ich eben unbedingt machen wollte, auch in dem Moment, und habe es danach eben noch gemacht, und man ist eh so vollgepumpt mit Adrenalin, auch gerade dann, wenn man so Schmerzen hat, dass man das einfach vergisst, und danach war es ja auch wieder gut und der Schmerz lässt ja auch wieder nach, also insofern, ich wusste ja schon, dass da nichts Wildes passiert ist und dass der mich nicht gleich auffrisst. Also insofern.
Das wussten Sie vorher?
Ja,
das,
ja.
Das machen Wale nicht, ne?
Nee.
Genauso wenig wie Haifische, das sind alles nur Erzählungen.
Genau, richtig. Also kommt natürlich schon mal vor, dass Menschen durch Haie sterben, aber das ist wirklich so selten, dass das zu vernachlässigen ist. Also es kommen mehr Menschen durch Getränke im Automaten um als durch Haie zum Beispiel.
Wie? Ja. Verstehe ich jetzt nicht.
Ja, ich weiß es auch nicht. Vielleicht rütteln die da dran und dann fällt der Automat auf die drauf und dann.
Das ist ja Wahnsinn. Dieses Bild übrigens vom Buckelwal an der Küste von Oman, das haben wir auch online gestellt. Klicken Sie das mal an. Das ist wirklich faszinierend. Man sieht irgendwie teilweise unter Wasser den Wal und man sieht aber auch über Wasser die Küstengebirgslandschaft. Wie macht man sowas?
Ja, das nennt sich klassisch eine Halb-Halb-Aufnahme in der Unterwasserfotografie. Ja. Und ich habe da ein Fischei-Objektiv eingesetzt, also das mit einer sehr, sehr offenen Brennweite oder mit einer sehr großen Brennweite, dass ich möglichst viel drauf bekomme. Und ich habe vor meiner Unterwasserkamera wie ein Objektiv nochmal so ein Port drauf. Das ist wie eine überdimensionierte Salatschüssel sozusagen, aber ganz klar natürlich. Mhm. Und da fotografiere ich eben zur Hälfte über der Welle, zur Hälfte unter der Welle, damit man genau diese beiden Welten so verbinden kann. Und das finde ich besonders auch faszinierend. Das ist auch eine meiner Lieblingsaufnahmen, die man so machen
total
kann.
Super,
also jetzt nicht speziell
aus.
Diese, sondern diese Art der Aufnahmen finde ich eben toll, weil man einfach den Betrachter und Leuten, die nicht tauchen, so können die sich eben vorstellen, was dann eben auch zu der Welt über Wasser dann auch gleichzeitig unter Wasser passt. So kann man gleich eine Verbindung herstellen.
Buckelwale haben ja noch eine ganz besonders faszinierende Eigenschaft. Das sind ja diese berühmten Buckelwalgesänge. Haben Sie das Tier auf diese Art und Weise gefunden?
Nee, also das war jetzt zum Beispiel eher so ein Zufall. Also diese Buckelwale im Oman, das sind eine ganz besondere Tierart, weil es sind nur 80 Tiere gibt in dieser Gruppe und die ziehen immer von der arabischen Halbinsel hin und her und die migrieren nicht wie alle anderen Buckelwale entweder in die Arktis oder in die Antarktis und sind seit 70.000 Jahren eigentlich als eine eigene Art anzusehen. Deswegen, wir wussten, dass es sie da gibt, wir hätten uns aber nicht träumen lassen, dass wir die tatsächlich so nahe mal vor die Linse bekommen.
Aber die können auch singen.
Ja, die können auch singen, aber in dem Fall hat der Buckelwal einfach in so einer Bucht gewartet oder hat sich ausgeruht und wir haben den gesehen und haben gesehen, dass er da nicht sich weiter bewegt oder sich eben ausruht und sind eben ganz vorsichtig mit einem Schlauchboot hingefahren und dann ganz vorsichtig ins Wasser und rumgeschnorchelt und weil die Sichtweite auch nicht so gut war, hat es erstmal ein bisschen gedauert, bis wir ihn überhaupt entdeckt haben und dann haben wir ungefähr eine Dreiviertelstunde mit dem verbracht, bis er dann wirklich tatsächlich so neugierig geworden ist und so sich uns angenähert hat, dass wir dann irgendwann ausgewichen sind und gesagt haben, nee, okay, jetzt reicht's, aber hat natürlich bis dahin noch tolles Erlebnis und natürlich noch gute Bilder gehabt.
Aber würde man als Taucher unter Wasser diese Gesänge hören oder braucht man da so spezielle Instrumente, um das aufzuzeichnen?
Nee, man hört die schon, absolut. Ja. Nur nicht immer. Also das ist, man, die singen ja nicht immer die Buckelwale, natürlich nur, wenn sie dann sozial interagieren. Mhm. Und das beste Beispiel ist eigentlich, dass man die von Weitem hört. Ja. Also man hört dann so, dass sie irgendwo im Ozean, sind die dann um einen rum, in ein paar Kilometer Entfernung, man hört diese Gesänge eben so durch und durch und man weiß aber nicht, wo sie sind. Man kann ja als Taucher vielleicht nur im besten Fall 50 Meter weit gucken und es kann sein, dass dann in 60 Meter Entfernung der Buckelwal an einem vorbeizieht, aber man merkt es nicht. Ja? Mhm. Aber ja, man kann diese Gesänge tatsächlich hören, das ist natürlich besonders toll.
Was für ein Gefühl ist das, wenn man das dann im Wasser mitkriegt?
Ja, imposant natürlich. Ja. Also das ist, wenn man weiß, dass da ganz in der Nähe ein Buckelwal ist oder auch Delfine sind oder sowas, die dann so ein bisschen quietschende Geräusche eher haben. Also das ist natürlich, dann guckt man sich immer gleich um und schaut, wo könnten die denn sein? Das ist natürlich immer ein tolles Erlebnis, so ein großes Säugetier unter Wasser zu treffen.
Mhm. Ich habe vor kurzem gelesen, dass Wissenschaftler herausgefunden haben, dass Fische böse Taucher von guten Tauchern unterscheiden können. Also sie halten Abstand zu denen, die eine Harpune mit sich tragen und benehmen sich aber weniger ängstlich, wenn dann ein normaler Taucher ranschwimmt. Wie ist das, wenn sie mit der Kamera kommen? Haben die Tiere Schiss vor ihnen?
Ja, grundsätzlich schon. Ich glaube, die meisten sind schon eher so in der Fluchtbewegung, weil eben was Großes, Schwarzes mit einer großen silbernen Kamera auf sie zukommt und noch blubbert und die Blasen und so. Das heißt, die meisten Tiere nehmen schon Reiß aus, aber das ist ja auch gerade so ein bisschen die Technik, wie man sich dann den Tieren annähert und dass man möglichst ruhig bleibt und langsam hinschwimmt und so. Und manchmal nehme ich auch noch so ein Kreislaufgerät mit. Das heißt, ich kann, und dadurch werden halt keine Blasen erzeugt. Also da kann man besonders leise sein. Man muss da auch schon ein bisschen Geduld mitbringen und auch Sachen wiederholen und bis man dann eben das bekommt, was man möchte als Fotograf.
Hein, für das Interview mit dem Unterwasserfotografen Tobias Friedrich, der sich Unterwasserfotograf des Jahres nennen darf, nachdem er sich mit einem tollen Wrackfoto gegen 5000 andere Unterwasserfotografen durchgesetzt hat in einem renommierten internationalen Wettbewerb. Wie ist es eigentlich? Sie hatten viele Erlebnisse mit kleinen, aber auch sehr großen Tieren des Meeres, zum Beispiel auch Mantarochen. Wir haben über den Buckelwal gesprochen. Sie hatten Erlebnisse mit Haien, also sehr beeindruckende Begegnungen. Haben diese Erlebnisse mit Tieren unter Wasser Ihren Blick irgendwie verändert auf das Leben über Wasser, an Land?
Ja, auf jeden Fall so, dass mir das eben noch mehr zeigt, dass wir die Welt unter Wasser eben schützen sollten. Also, dass man auch weiterhin, auch in Zukunft, Haie unter Wasser ansehen kann, Mantas, Orcas, dass das alles eben noch da ist, auch in der Zukunft. Und das ist eher so meine Sorge, die ich vielleicht daraus entwickelt habe. Vielleicht werden die Korallenbilder, die ich jetzt gerade gemacht habe, letzte Woche im Roten Meer, vielleicht in 30 Jahren nicht mehr so da sein, oder dass die gleichen Korallen vielleicht sind, vielleicht nicht mehr da in 30 Jahren. Und insofern, glaube ich, lehrt mich das aus den ganzen Tauchgängen oder diese Erlebnisse vielleicht so ein bisschen auch eine Sorge, dass das auch wirklich noch vorhanden ist in ein paar Dekaden.
Haben Sie denn schon persönlich auch Veränderungen festgestellt?
Ja, absolut. Also als ich vor 15 Jahren das erste Mal in Ägypten war auf einer Tauchsafari, da haben wir noch mit riesigen Hammerhaischulen relativ nah an der Küste getaucht und mit großen Barracuda-Schwärmen. Und als ich dann diese Route nochmal gemacht habe vor ein paar Jahren, habe ich auch gefragt, ob man dann immer noch da diese Haie und Barracudas sehen kann. Und der Guide hat dann mit so ein bisschen abgewunken und drüber gelacht. Er hat gesagt, nee, kannst du vergessen, die sind längst rausgefischt. Also insofern war das ein exemplarisches Beispiel dafür, dass tatsächlich gerade die Haie überall sehr dezimiert werden, leider von Menschen. Und dadurch mal eine große Veränderung natürlich auch in den Ozeanen passiert und auch geschieht. Und man natürlich als Taucher auch weniger Haie zu Gesicht bekommt, leider. Und auch genauso bei den Korallen, bei der Korallenbleiche, dass zum Beispiel auf den Malediven ganz viel kaputt gegangen ist in den letzten zwei Jahrzehnten an Korallen. Und das ist natürlich sehr schade. Das kann sich natürlich irgendwann wieder regenerieren, aber dazu müsste natürlich auch der Klimawandel dazu beitragen, irgendwie, dass das Meer wieder ein bisschen abkühlen könnte.
Jetzt weiß man ja, dass der Müll in den Ozeanen auch immer mehr zunimmt, ein großes Thema ist. Nehmen Sie das auch wahr beim Fotografieren?
Ja, also man sieht tatsächlich, bei meinen, wenn so eine Strömung mal schlecht steht oder sowas, wirklich viel Müll, vor allem an der Oberfläche.
Also dieser Mikroplastik oder was?
Auch normal, aber so Plastik, irgendwie Flaschen oder Chipstüten oder irgendwas, was natürlich nicht da ist. Aber natürlich, wie Sie schon richtig sagen, diese ganze Mikroplastik, also das löst sich natürlich irgendwann auf und dieses Mikroplastik verteilt sich dann im Ozean. Und nur 10% des Mülls, der im Ozean sich befindet, ist an der Oberfläche und alles andere sinkt eben ab und kommt in die Tiefseegräben, was wir dann nie mehr sehen oder zumindest erstmal nicht sehen und was natürlich unser gesamtes Klima im Ozean leider verseucht.
Fotografieren Sie denn solche Szenen auch? Also, weiß nicht, Meerestiere, die am Strand verendet sind oder Müll, der angespült wird? Oder möchten Sie nur sozusagen die schönen Bilder transportieren aus der See?
Nein, ich versuche tatsächlich gerade viel Müll auch zu fotografieren oder auch viele möglichst gute Müllbilder zu machen im Ozean, wenn ich denn mal was sehe, damit man eben darauf hinweist, dass der Ozean immer mehr und mehr vermüllt und dass wir mehr darauf achten müssen, weniger Plastikmüll herzustellen. Und mit diesen Fotos versuche ich dann darauf hinzuweisen oder auch so ein bisschen natürlich dann die Bevölkerung oder alle, die halt nicht tauchen, halt ja, damit die dann sehen können, dass der Ozean tatsächlich vermüllt und dass unheimlich viel Plastik da im Ozean rumtreibt.
Also das ist Ihnen auf jeden Fall auch ein Bedürfnis.
Absolut, absolut. Ja. Diese ganze Welt unter Wasser ist natürlich absolut faszinierend und ich kann jedem wirklich nur empfehlen, das einmal in seinem Leben gemacht zu haben. Denn gerade aufgrund der Klima Werbung, dass die Korallen überall Probleme haben zu überleben. Gibt es diese Korallengärten in der Art vielleicht nicht mehr in den nächsten Dekaden? Das heißt, jeder sollte eigentlich, der die Chance hat, in nächster Zeit oder möglichst schnell einfach mal den Kopf unter Wasser stecken und einfach mal sich diese Welt selber anschauen, um auch einfach zu sehen, was so schützenswert daran ist, um einfach diese Faszination zu haben. Und so kriegt man vielleicht auch mehr Menschen dazu, den Ozean wirklich nachträglich und nachhaltig zu schützen. Und so können wir vielleicht auch mit dem Ozean dann zusammen überleben. Und das wäre mir natürlich ein großes Anliegen.
Dankeschön, Tobias Friedrich.
Gerne.
Wir sind mit ihm abgetaucht in seine Welt als Unterwasserfotograf und es erscheint auch demnächst ein neues Buch von ihm mit dem Titel Über Wasser, Unter Wasser, den Podcast. Und wie gesagt, viele tolle Fotos von Tobias Friedrich haben wir online gestellt auf unserer Homepage auf hrinforadio.de. Gucken Sie da bitte schön mal rein, das lohnt sich, sind wirklich tolle Aufnahmen. Das war hr-info, das Interview mit Mariella Milkova.